Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, dessen Werdegang nicht nur beeindruckend, sondern auch außergewöhnlich vielseitig ist. Günther Fehlinger-Jahn ist alter Herr der katholischen akademischen Verbindung Merkenstein-Wien im MKV, einer Verbindung, die für ihn der Startpunkt eines Lebens war, das Tradition und Moderne auf bemerkenswerte Weise verbindet. Doch Günther Fehlinger-Jahn ist weit mehr als nur ein engagierter Kooperierter. Er ist Ratsvorsitzender des Europäischen Kartellverbands, einer der einflussreichsten Dachverbände katholischer Verbindungen in Europa. In dieser Rolle gestaltet er die Zukunft einer Gemeinschaft mit, die seit über 100 Jahren besteht und auch heute noch europaweite Brücken zwischen Menschen und Kulturen baut. Außerdem ist Günther Ökonom und politischer Aktivist. Sein Engagement gegen den Ukraine-Krieg zeigt, dass er nicht nur redet, sondern handelt, auch wenn es unbequem wird. In dieser Episode sprechen wir über seinen Werdegang als Kooperierter, seine Arbeit im EKV und über große Fragen. Welche Rolle spielen Verbindungen heute noch in Europa? Wie kann eine Organisation wie der EKV Werte wie Freiheit und Gemeinschaft in einer polarisierten Welt bewahren? Freut euch auf 60 spannende Minuten mit Günther Fehlinger-Jahn, ein Mann, der zwischen Tradition und Veränderung navigiert, wie kaum ein anderer. Also macht's euch bequem und taucht ein mit uns in diese fesselnde Reise. Günther, schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung und Gratulation zu dem tollen Podcast.
Dankeschön. Dann lass uns doch direkt mal einsteigen, über dich und deinen kooperierten Werdegang sprechen. Was war für dich persönlich der Moment, in dem du wusstest, ich möchte Mitglied einer katholischen Verbindung werden? Kannst du uns mitnehmen in diese Zeit?
Naja, in Österreich ist es ja üblich, dass man schon als Schüler in die sogenannten MKV-Verbindungen eintritt. Und das war bei mir so der Fall. Ich bin schon mit 15 Jahren zu Nibelungia Linz gekommen. Das ist die älteste Verbindung in Oberösterreich, wo ich herkomme. 1901 gegründet, eine sehr stolze Verbindung, wo, was bei Deutschland heißt, ist die Ministerpräsidenten von Oberösterreich, in Österreich heißt das Landeshauptleute, da waren die alle dabei. Mhm. Und das ist eben eine stolze Tradition. Mein Vater ist in Wirklichkeit der Grund, warum ich dabei getreten bin, weil er hat bei der Amelung, ja, war er Mitglied seit seines Lebens, seit der Gründung und bis zu seinem Ableben. Und er hat eben dann Kartellbrüdern erzählt, dass er einen Sohn hat im Alter von 15 Jahren, der in die Mittelschule geht, ins Gymnasium. Mhm. Und ich bin dann in meiner Schule, Kiffmüller-Schule, angesprochen worden, dann eingeladen worden in der politischen Bildung, weil ich den an Bundesbruder Sokrates eben gekannt. Der hat mich angesprochen, mitgenommen, Budenoffizium, und dann bin ich aufgenommen worden. Mittlerweile ist es schon lange her, das war 1984 oder 85, muss ich jetzt kurz nachdenken. Ich glaube, 84 ist es in Wirklichkeit gewesen. Okay. Also ist schon eine Zeit lang her. Und seitdem bin ich jetzt, ja, es ist 40 Jahre, 80 Semester bin ich Nibelunge und sehr stolz darauf.
Ja, das kann man, glaube ich, auch auf so einen langen Zeitraum sein.
In Österreich haben wir ja das Lebensprinzip, also wir sind eh bis zum Begräbnismitglied, bis Rez Fazi und Kollegium für mich gesungen wird, ist hoffentlich noch lange, aber ich war mit Begeisterung und bin mit Begeisterung in Belunge und bin dann eben 2003 ja bei der Gründung in Wien der Merkenstein beigetreten. Mhm. Das ist meine zweite Verbindung jetzt in Wien, wo ich lebe. Das war der Grund, warum wir die Merkenstein gegründet haben damals. Wir waren eine Gruppe von EKVern. Ich habe in Brüssel gearbeitet für einen österreichischen EU-Abgeordneten, den Dr. Paul Rübig. Und da habe ich viele Kartellbrüder in Brüssel auch kennengelernt. Wir haben das auch organisiert, haben dann so eine Art österreichischen ÖCV-MKV-Zirkel gegründet von Kartellbrüdern, die in den Institutionen tätig waren. Und dann haben wir gesehen, dem EKV, der geht's nicht ganz so gut, damals 99. Und dann habe ich mich eben gemeldet, um eben dann Vizepräsident des EKVs zu werden. Und habe dann eben gemeinsam mit Bernhard Marko, der später Präsident worden ist, dann sehr viel gearbeitet, um da diese Verdichtung, Organisation, Kooperation, den EKV bekannter zu machen. In der aktiven Charge damals, eben als Vizepräsident. Und aus dieser Gruppe von Freunden und Kartellbrüdern aus Brüssel haben wir dann gegründet die Merkenstein Wien, eine Verbindung, die eben auch Frauen gleichberechtigt aufnimmt. Das war unser besonders wichtiges Anliegen. Darum haben wir eine eigene neue Verbindung der Gleichberechtigung und des europäischen Gedankens in Wien gegründet. Und da haben wir jetzt schon 20 Jahre gefeiert. Und seit kurzem darf ich dort da Philister Konsignor sein. Und bin damit auch sehr glücklich und das ist mein zweites couleurstudentisches Standbein.
Ja, das ist auch sehr schön zu hören. Also da spricht ja auch die Überzeugung und ja auch irgendwo der Verfolgung eines Lebenszwecks dahinter.
Ich habe jetzt, das kann man nicht sehen, aber auf der Audio-Podcast, aber ich habe extra für mich die Europafahne im Hintergrund aufgehängt.
Das ist ja mal ein
also,
Bekenntnis.
Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Wir sind proeuropäisch und wir wollen den europäischen Gedanken pflegen und hegen und weiter ausbauen.
Seid ihr dafür eine intergouvernementale oder eine supranationale Lösung?
Na, supranational. Wir brauchen mehr Europa, stärkeres Europa, mehr vereintes Europa. Und wir brauchen natürlich auch Europa mit mehr Kompetenzen, mehr Finanzierung, mehr Macht schlussendlich auch. Und wer im internationalen Wettbewerb gegen China und speziell Russland, der diesen schrecklichen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, da müssen wir natürlich entsprechend uns mehr vereinen und reagieren drauf. Und das ist die Aufgabe unserer Generation, dass man Europa stärker vereint und damit auch Europa absichert für Generationen.
Ja, da hat sich ja in den letzten Jahren nicht so viel getan. Also ich habe ja Geschichte und Politikwissenschaften studiert und als ich meinen Bachelor, den habe ich 2014 habe ich den fertig gemacht, war es ja so, der Vertrag von Lissabon war nur ein paar Jahre her und ich hatte irgendwie damals im Studium das Gefühl, weil Europa war auch ein Schwerpunkt bei mir, dass das sich nur beschleunigt und immer weiter und immer mehr Integration halt stattfindet. Und dann war irgendwann, glaube ich, so ab 2015 auch mit der Migrationskrise ein ziemlicher Bruch drin. Und seitdem hatte ich das Gefühl, geht es mit Europa gar nicht mehr vorwärts. Und dann kam ja noch der Krieg 22 da hinzu und hat sehr viele Schwächen halt offenbart, weil Europa hat sich auch sehr stark ja auf wirtschaftliche Schwerpunkte fokussiert, aber auf sicherheitspolitische Aspekte ja gar nicht. Und, naja, demokratische Legitimierungsgeschichten sind da ja halt auch sehr fragwürdig häufig, finde ich, bei den Prozessen innerhalb der EU-Institutionen auch.
Das stimmt, wir haben sicher unser schwächstes Jahrzehnt jetzt hinter uns von 2013 bis 2023. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen, aber nicht zuletzt damit, dass Russland massiv gegen uns arbeitet. Intern, extern und dann auch militärisch natürlich mit 14, mit der Invasion der Krim und natürlich jetzt 22 auch mit dem Angriffskrieg, mit dem großen. Ja, das sind Schläge gegen unser System. Da müssen wir uns verteidigen, da müssen wir auch daran arbeiten, wie wir daran reagieren. Ich persönlich würde schon sagen, dass wir den Krieg jetzt im Krieg ordentlich und gut reagiert haben. Ursula von der Leyen hat sicher die richtige Politik gemacht, das klar zu bekämpfen, die Ukraine zu unterstützen, finanziell und auch militärisch. Und viele dieser Tabus, die es gegeben hat die letzten Jahre, ja, also dass wir keine Waffen kaufen können als EU, dass wir uns nicht wirklich militärisch verteidigen können, da haben wir schon sehr viele Dinge überwunden und da werden wir noch viel mehr machen müssen. Aber ich glaube, dass jetzt gerade mit dem neuen Mandat der Kommissionspräsidentin da sehr viele Dinge in Bewegung kommen, die richtig laufen werden. Also ich bin da hundertprozentig überzeugt davon und arbeite ja intensiv daran. Die Ukraine zu unterstützen ist auf EKV unsere größte Aufgabe und daran arbeiten wir.
Bin gespannt. Diese Episode von Lavalimmel, der Corpo-Talk, wird euch präsentiert von Kurve, die Maßschneider. Wenn es um klassische Herrengarderobe geht, ist Kurve euer erster Ansprechpartner, sei es für Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung. Der Moment, wenn du den perfekten Sitz eines maßgeschneiderten Anzugs spürst, unvergleichlich. Genau dieses Gefühl bekommst du bei Kurve, dem Maßschneider deines Vertrauens. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München, von Düsseldorf bis Berlin, bietet Kurve Maßarbeit auf höchstem Niveau. Mit 4 verschiedenen Verarbeitungsstufen beim Anzug ist für jeden Geldbeutel etwas dabei, inklusive der Königsdisziplin der Kleidungskultur Vollmaßschneiderei. Und nicht zu vergessen, neben dem Angebot für Maßbekleidung findet ihr bei Kurve auch eine exklusive Auswahl an handgefertigten Schuhen von Marken wie Crockett & Jones oder Alden, hochwertiger Strickware, Gentleman Accessoires und Nischendüften. Dieses Jahr feierte Kurve sein 25-jähriges Jubiläum. Ein Vierteljahrhundert Hingabe an perfekten Stil unter dem Motto individuell, wertvoll, zeitlos mit Zeitgeist. Mach dir selbst einen Eindruck auf kurve.de. Den Link findest du in den Shownotes oder buche jetzt deinen Termin zur Beratung in einem der Ateliers von Kurve. Auch hierfür findest du den Link in den Shownotes. Plant bitte bei Beauftragung aber eine Lieferzeit von 4 bis 6 Wochen ein. Kurve, die Maßschneider. Tradition trifft auf Eleganz für einen Auftritt, der in Erinnerung bleibt. Und jetzt zurück zum Talk.
Aber lass uns noch ein bisschen auf deine Zeit als du aktiv warst, eingehen. Wie war das denn? Wie hat deine Verbindung deinen weiteren Lebensweg halt geprägt? Also was würdest du sagen, hat dich damals mitgenommen, was dir heute noch hilft?
Naja, ich bin da schon erwachsen worden und ausgebildet worden, ist überhaupt keine Frage. Die Nibelungia Linz ist sicher eine absolute Eliteverbindung. Da ist sehr, sehr viel Wert auf gutes Benehmen, auf Ausbildung gelegt worden, auf Wissen. Also wir haben das alles sehr ernst genommen. In Österreich gibt es ja ein ausgeklügeltes System von Jugendausbildung im MKV, von Landesverbandsschulungen, die man absolvieren muss, Kartellverbandsschulung, Rhetorikschulungen, Chauffieren-Schulungen, also und auch politische Bildung, Verfassungskunde etc. Das habe ich alles bei der Nibelungia Linz und bei den anschließenden Schulungen gelernt. Und ich war dann ja Jugendpolitiker, ich war Landesschulsprecher, ich war Bundesobmann, Stellvertreter der Schülerunion, würde das sein, also von der JU vergleichbar, die UHS hat das damals geheißen, und in all diesen Gremien, MKV, Kartellkonsenior. Und das hat mir schon sehr geholfen, immer in allen Bereichen habe ich einfach kompetentes Auftreten und dementsprechend auch die Organisationskraft, wie Vereine organisieren, wie man Menschen führt und wie man Dinge umsetzt und bewegt. Das habe ich in all meinen Tätigkeiten dann auch später, ich war ja dann nachher, nach der Zeit in Brüssel, wo ich Generalsekretär vom Europäischen Wirtschaftsbund war, innerhalb der Europäischen Volkspartei, war ich dann eigentlich Entwicklungshelfer in Kosovo, Albanien, in der Ukraine. Und das waren oft sehr schwierige Aufgaben, zwischenmenschlich schwierige Aufgaben, große Belastung in den Frontstaaten zu Serbien und Russland. Und das hat schon sehr geholfen, dass man weiß, wie man mit Menschen umgehen kann, dass man Konflikte lösen kann, dass man Konflikte nicht unbedingt scheuen muss, aber dass man sie richtig kanalisieren muss. Und alle diese menschliche Erziehung, das hat mir, glaube ich, sehr geholfen. Und ich kann es dementsprechend nur jedem empfehlen. Es ist ein bisschen in Deutschland der Nachteil. Ich habe gehört, ich bin ja nicht hundertprozentig firm in der deutschen Couleur-Szene, da möchte ich alles noch lernen. Aber in Deutschland fängt man ja meistens eigentlich erst mit dem Studium an, mit der couleur-studentischen Ausbildung. Und es gibt diese MKV-Mittelschülerverbindungen weniger. Und ja, das ist natürlich ein großer Vorteil in Österreich. Wir haben, eigentlich ist ja unser größter Verband der MKV, wo eben die Schüler schon ab 14, 15, 16 aufgenommen werden. Und wir haben in jeder Bezirksstadt in Österreich ja MKV-Verbindungen, vielen sogar mehrere. Manchen geht's gut, manchen schlecht, aber grundsätzlich ist das schon eine sehr solide Ausbildung. Und wenn jemand von euch einmal auf einen Benelertag kommen möchte, oder viele werden schon gewesen sein, er ist ja in Klagenfurt wieder immer zu Pfingsten. Das ist schon ein couleur-studentisches Superereignis, also traumhaft.
Ja, da können wir in Deutschland, glaube ich, noch einiges vom MKV. Ja, ich glaube, wir können da jetzt von Deutschland aus vom MKV und ÖCV einige Punkte auch lernen, was das Ganze halt betrifft. Das war nämlich auch eine Aussage mal von Nikodemus Schnabel, was ich im Gespräch mit ihm hatte, mit dem Abt Nikodemus Schnabel aus Jerusalem, der CV ist. Er hat auch gesagt, der MKV und vor allem der ÖCV, die sind halt politisch sehr stark aktiv, aber mit Impact halt. Das heißt, wenn die ein Statement rausgeben, offiziell an der Zeitung oder halt über ein Nachrichtenportal, dann wird das auch veröffentlicht und wird es auch wahrgenommen. Würde das hier in Deutschland ein anderer Dachverband oder Verband halt machen, da würde kein Haar nachkrähen. Und da muss ich auch sagen, da macht ihr in Österreich einen ziemlich guten Job, weil ihr wirklich halt auch gesellschaftsprägend halt seid. Also eine sehr, sehr große Relevanz halt auch ausübt, was euren Reihen halt sehr, sehr viele Personen hervorgegangen sind, die eure Gesellschaft sehr stark geprägt und geformt haben und da auch irgendwo eine Staatsschule auch irgendwo in den Verbindungen ja auch dann auch liegt. Und das ist in Deutschland leider nicht der Fall. Wir haben da nicht die Situation. Wir haben den CV, der ist sehr stark, vor allem auch bei der CDU, auch was die Junge Union zum Beispiel betrifft, die üben Einfluss aus. Es gibt andere Verbindungen, die bei anderen Parteien mit ihren Einfluss halt ausüben. Aber das ist alles mal relativ begrenzt, aber der Verband dahinter ist nicht derjenige, der irgendwie in Erscheinung tritt, sondern es sind die Einzelmitglieder, die nach vorne gehen. Und was du ja auch gesagt hattest mit den Pineda-Verbindungen, die gibt es in Deutschland auch. Wir haben so einige Hotspots in Deutschland. Ich glaube, Oldenburg ist eine Stadt, wo halt noch eine Penalkultur halt auch an den Gymnasien existiert. In Bayern ist das auch so, in Franken im Bereich. Da sind halt auch die Absolvias, die es ja da dort gibt, sind da sehr aktiv. Wir haben auch bei uns im Bund einen Doppelbandträger, der auch bei einer Absolvia aktiv ist. Und wenn man ihm zuhört, wer da alles drin aktiv ist, hört sich das ganz stark nach MKV an, weil das ist dann bis zum Bürgermeister und alles findet man dann dort auch beim Stiftungsfest dann wieder. Und so sollte ja auch Verbindung sein, dass wir halt prägend in der Gesellschaft auch aktiv sind.
Absolut, absolut. Also es freut mich, dass es da Penila-Verbindungen gibt, würde ja gerne in Kontakt kommen. Es ist wichtig, dass man voranfängt, weil die Leute werden viel früher schon erwachsen heutzutage. Also mit 15 sollte man schon die Möglichkeit haben, zum Couleur-Studentum zu kommen in jeder deutschen Schulstadt. Das sollte eigentlich das strategische Ziel sein. Und die Leute von Anfang an schon zu prägen, auszubilden, zu formen. Und natürlich danach, das ist auch ein wichtiger Punkt, natürlich ist Deutschland 10-mal wichtigeres Land. Also jetzt müssen wir die Relationen immer richtig sehen. Also Deutschland ist sehr wichtig und es wäre für uns natürlich auch viel besser, wenn da ähnliche Verdichtungsprozesse stattfinden und Einflussprozesse, wie es jetzt eben in Österreich üblich sind. Also die Kooperation jetzt mit der ÖVP ist sehr gut und jetzt haben wir gerade den großen Erfolg. Das ist auch für uns ein historisch wichtiger Erfolg, dass unser Kartellbruder Magnus Brunner gerade zum EU-Innenminister nominiert und ernannt worden ist und er ist jetzt schon durchs Parlament durch. Also das ist schon richtig gut und wir haben auch viele von den ÖVP-Abgeordneten im Europaparlament, die dann Kartellbrüder sind, wie Lukas Mandl und Reinhold Lobatka, der Spitzenkandidat, und da Dortmar Karas natürlich jahrzehntelang, viele andere ja ebenfalls. Also das macht schon was aus und das richtet natürlich die Jugend in die Richtung aus. Das ist ein Erfolgsfaktor, das hat natürlich Einfluss, keine Frage. Und das ist schon ein wichtiger Punkt. Also dann finde ich, dass wir gegenseitig da schon gut lernen können voneinander in den Verbänden des EKVs. Aber das österreichische Modell ist einmal ein wirklich gutes.
Ihr habt ordentlich Drive dahinter, das muss man schon sagen. Also, das ist
Naja, das ist ja
beneidenswert.
viel erarbeitet. Ich meine, es gibt ja viel Gegenwind, aber da kann jetzt aus der aktuellen Generation niemand was dafür. Aber alle wesentlichen Staatenlenker und Gründer der Österreichischen Republik nach der Wiedergründung 1945 waren im Wesentlichen MKVer, CVer, von Raab, Figl, alle. Und dieser ganze Mythos, Ethos, ist natürlich dann, lebt ohne Zweifel weiter. Und darauf sind wir sehr stolz.
Ja, also in Deutschland ist es ja ähnlich mit den Bundeskanzlern, wenn man sich die anschaut, mit Adenauer, mit Kiesinger. Da haben wir ja auch vor allem KVer gehabt, die das sehr, sehr stark geprägt haben, wo man sagen kann, dass der KV meistens die Führungsposition hatte in der frühen Bundesrepublik und der CV halt praktisch die höheren Beamten im Hintergrund halt gestellt hat und auch natürlich auch Minister.
Dazu kann ich nur sagen, jeder Kartellbruder, bitte deine Podcast hören, weil diese Dinge habe ich jetzt auch erst in deiner Podcast, in der Vorbereitung auf dieses Interview gelernt. Und dass Adenauer Kartellbruder war mir auch nicht bekannt. Und ich habe mich sehr gefreut, wo ich das auf deiner Podcast gehört habe.
Ja, der Robert Schumann, der war ja UVer, also glaube ich in drei
Okay.
UVs auch parallel Mitglied. Das ist schon krass. Also wir hatten schon ein paar
Ich
Mal die Gruppe.
finde, dass man das zum Beispiel jedem EKVer beibringen sollte. Das muss auf jeden FC gelernt werden. Schumann als EKVer, Adenauer als EKVer. Das sind richtig wichtige Dinge und das würde uns allen in der Keilung helfen und auch im Selbstbewusstsein und im europäischen Gedanken.
Definitiv. Also ich habe mir auch vor, weiß ich nicht, das war 2015, 16, hatte ich auch viele so Gedanken halt darüber, dass es halt auch mehr Verbindungsverbände geben sollte, halt auf europäischer Ebene. Ich bin halt in einer nicht-katholischen Verbindung halt aktiv und da gibt es gar nichts oder beziehungsweise ich habe da nichts gefunden. Und ich meine, der Kartellverband ist ja sehr katholisch halt auch ausgeprägt. Da macht er auch schon mal einen guten
Christlich,
ersten Schritt.
christlich. Wir haben viele
Christlich.
Verbindungen, christlich, aber die meisten Verbindungen sind natürlich katholisch.
Aber dann lass uns noch mal ein bisschen über den Europäischen Kartellverband sprechen und das hier als
Bitte.
eine Möglichkeit nutzen, in Deutschland halt auch ein bisschen bekannter zu machen. Was ist der Europäische Kartellverband und was macht ihn einzigartig im Vergleich zu anderen Kartellen oder halt auch Dachverbänden?
Na, das Wichtigste jetzt einmal, das möchte, dass alle wissen, alle bitte, es sind 50 Jahre nächstes Jahr, dass wir gegründet worden sind. 50 Jahre Europäischer Kartellverband, das wird jetzt ein Jubeljahr. Und ich rufe eben alle auf, dass das Veranstaltungen zu dem Thema machen, ein bisschen drüber reden, über Europa reden und natürlich mit uns gemeinsam zu feiern, dass vor 50 Jahren, 1975, ist eben die Entscheidung getroffen worden, dass man die Verbände zusammenführt und einen europäischen Zusammenschluss, Arbeitsgemeinschaft, Dachorganisation, darüber kann man diskutieren, wie man es genau nennen will. Aber dass man uns einfach zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz, das sind natürlich die Zentren des Couleur-Studententums nach unserem Modell, dass man sie da kennenlernt, dass man zusammenarbeitet, dass die Verbände sie austauschen, voneinander lernen, ein bisschen untereinander kooperieren natürlich. Es ist kein Zufall, dass es in Österreich gegründet worden ist, weil für uns war das besonders wichtig, weil natürlich Deutschland ist Gründungsmitglied der Europäischen Vereinigung, aber Österreich war aufgrund der Nachkriegsordnung und des Staatsvertrags immer ein bisschen draußen. Und wir wollten natürlich Kontakt haben, wir wollten uns integrieren und wir wollten auch als Karteller damals eben dieses Netzwerk aufbauen, damit wir in der Lage sind, auch mit den deutschen und Schweizer Kartellbrüdern natürlich auch Kontakt zu haben und da ein bisschen halt natürlich auch das zu vorzubereiten, was dann auch gelungen ist. Das ist natürlich 30 Jahre Österreich in der Europäischen Union, 1995 sind wir auch beigetreten und jetzt sind wir 30 Jahre dabei und das ist natürlich dann sicher auch durch die berühmten Kartellbruder Alois Mock und viele andere passiert und das ist schon sehr wichtig. Was der EKV insgesamt ist, ist natürlich auch die Zusammenarbeitsplattform aller christlichen Studentenverbindungen, nicht schlagend, die in Europa existieren. Da gibt es auch große Vielfalt. Wir haben eine schöne Website, die jetzt auch wieder abgedatet wird, EKV Info, wo die ganzen Verbände dabei sind und da kann man
kommt
das auch sehen.
Kommt in die Shownotes rein, ja. Dann können die Leute das direkt finden.
Ja, das wäre nett, weil natürlich ist mir aufgefallen, dass viele Kartellbrüder noch gar nicht so wirklich gehört haben. Die wissen vielleicht, dass die EKV-Hymne gibt. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland üblich ist, aber bei uns in Österreich wird dann oft am Schluss nochmal die lateinische EKV-Hymne gesungen. Und so wissen die halt, dass sowas gibt oder am FC wird es gelernt, aber es ist nicht so im Alltag präsent. Und ich finde es eigentlich eine schöne Idee, dass jeder weiß, dass es in Rumänien auch eine Studentenverbindung gibt, die Mitglied im EKV ist. In Löwen gibt es die, in der Schweiz. Und in Litauen und natürlich auch in vielen anderen Städten und Ländern, in Prag, also der bei einigen dieser Verbindungen war ich schon in den letzten 2 Jahren, in der Ukraine natürlich auch. Und das ist wirklich schön. Ich glaube, das würde viele stolz machen und vielleicht kann man sie ja gegenseitig dann besuchen und diesen europäischen Gedanken erleben. Ich zum Beispiel war vor 2 Jahren in Cluj, in Klausenburg. Da haben österreichische Kartellbrüder eine Verbindung gegründet, die Audacia. War tolles Wochenende, schönes Erlebnis. Wird dann auf Deutsch gesungen, auf Englisch, auf Rumänisch. Das war ein tolles Erlebnis für einen Couleur-Studenten. Oder in Prag war es auch ganz toll. Da war eine große Delegation von deutschen Studentenverbindungen dort beim Stiftungsfest der Pragensis. Und das sind ja alles Orte, wo es historisch gesehen immer tolle Studentenverbindungen gegeben hat. Bis zu den Katastrophen vom Zweiten Weltkrieg und vom Kommunismus. Und langsam entwickelt sich eben dieses couleur-studentische Bewusstsein und Tradition wieder in den mittel- und osteuropäischen Hauptstädten.
Ja,
und ich glaube,
also
das sollten wir alle fördern und das ist interessant.
Wir wollen nächstes Jahr auch vor allem im Baltikum mal Leute interviewen, beziehungsweise aus dem Baltikum, die uns dort mal die Couleur-Landschaft mal darstellen und näher bringen, weil das ist krass, da sind auch viele Bünde, die haben teilweise 200, 300 Mitglieder und das sind ja auch für deutsche Verhältnisse schon ordentliche Kracher. Und ja, ich finde das super mit dem europäischen Integrationsgedanken, also dass der EKV dahinter steckt und das macht. Und vor allem spannend ist ja, du hast ja gesagt, das ist ja in Österreich gegründet. Österreich ist ja erst 1995 der Europäischen Union beigetreten. Da wart ihr ja schon lange Zeit Vorreiter dieser Integrationsbewegung, bevor da auch politische Tatsachen und Realitäten geschaffen worden sind.
Absolut, auf das sind wir sehr stolz. Der wichtigste österreichische Kartellbruder in der letzten 30 Jahre ist sicher Alois Mock, unser ehemaliger Außenminister und der Mann, der uns in die Europäische Union gebracht hat. Und natürlich ein ganz großer Kartellbruder und großer Europäer. Und er hat uns dort hineingetragen gegen alle Widerstände. Und Helmut Kohl hat uns auch unterstützt. Übrigens herzliches Danke. Es hat ja viele Widerstände gegeben aus Frankreich und aus anderen Ländern. Aber danke auch dafür und das feiern wir heuer.
Die Franzosen, die machen immer historisch gesehen immer viel Ärger gemacht. Unter de Gaulle mit Mitterrand ist es dann mehr geworden. Chirac war dann wieder eine andere Geschichte. Das ist ja nicht einfach.
Wobei, jetzt waren wir gerade in Straßburg und da gibt es jetzt eine ganz eine tolle Studentenverbindung, die ja Mitglied im EKV ist. Viele von euch werden sie erkennen. Vielleicht hast du das schon mal eingeladen. Das wäre ganz interessant. Die RSA, die Verbindung, die Robert Schumann Agenturata, die dort in Straßburg sitzt und die wirklich einen französischen Comment entwickelt hat. Die war letztes Jahr am Stiftungsfest. Richtig lustig, schwungvoll. Also die haben echte Stimmung auf der Kneipe. Und da ist es auch so, dann wird Deutsch, Französisch, Englisch gesprochen. Alles rundherum und französische Studentenlieder. Und wirklich eine tolle Sache. Also wir sind auch in Frankreich vertreten.
Ja, spannend. Dann lass uns noch mal ein bisschen über den Europäischen Kartellverband vom Aufbau sprechen. Du bist ja der Vorsitzende des Rates. Was bedeutet das? Was ist deine Aufgabe dort?
Naja, in Wirklichkeit sowas wie Philister Senior oder CV-Ratsvorsitzender. Wir haben halt so eine Ebene der Philister und dann eine Ebene der Aktiven. Der EKV-Präsident ist aus Belgien. unser lieber Kartellbruder Pecki. Der kommt aus einer flämischen Verbindung und der ist jetzt in Straßburg gewählt worden. Und die unterstütze eben jetzt als Ratsvorsitzender seine Präsidentschaft und mache das ungefähr so wie ein Philister Senior in der Form, würde ich sagen, oder wie der CV-Ratsvorsitzende, dass man eben schaut, dass gute Stimmung ist. Es gibt natürlich auch immer wieder Leute, die unzufrieden sind, weil natürlich der EKV ist eine relativ kleine Organisation, jetzt als Organisation selbst mit vielleicht 5.000 Euro Jahresbudget und natürlich im Wesentlichen zwei konstitutionellen Meetings im Jahr. Also diese Verbände sind nicht so stark wie die nationalen Mitgliedsverbände. Aber wir haben einige gute Veranstaltungen, speziell diese sogenannten EKV-Tage in den Europahauptstädten Brüssel und Straßburg. Und die haben sich eigentlich bewährt. Das sind tolle Veranstaltungen, wo wir die Institutionen besuchen und unsere Kartellbrüder, die dort politisch aktiv sind oder beruflich aktiv sind, eben besuchen und ein bisschen feiern natürlich auch. Das hat sich gut bewährt. Und dann versuchen wir natürlich ein bisschen die Kooperation zwischen den einzelnen Verbänden zu stärken. Und das sind eigentlich wesentlich zwei Hauptaufgaben.
Ihr seid ja ein Verband der Verbände. Es sind ja 19 Mitglieder, die ihr da alleine auf Verbandsebene halt mitbringt und freie Verbindungen, die sich dem Ganzen auch angeschlossen haben. Ich habe gesehen, in Österreich ist ja auch der Wingolf dort Mitglied, aber der deutsche Wingolf ist kein Mitglied, oder? Des EKVs?
Da muss ich hundertprozentig ehrlich sein, dass ich das noch nicht genau bestätigen kann, aber ich glaube nicht, ja. Also ich bin ja jetzt erst seit 3 Wochen EKV-Ratsvorsitzender, also das kann ich noch nicht hundertprozentig jetzt bestätigen.
Also wenn man sich die Mitgliedsverbände anschaut, da sind ja auch die Usual Suspects aus Deutschland ja ganz stark drin. Der CV ist ja da drin, der ÖCV, der KV ist da drin, der ÖKV, MKV, KÖL, dann RKDB gibt es ja in Deutschland auch, mit der gibt es ja die Siegfriedia zum Beispiel in Bonn. Wir hatten den Martin Fussen aus der Schweiz mal zu Gast, der hatte ein Doppelband auch bei der Siegfriedia in Bonn, das ist ja auch ein RKDB-Bund. Der TCV, UV, die kennt man ja hier in Deutschland sehr gut.
Sehr gut, vielleicht gibt es ja noch welche Verbindungen, die noch nicht organisiert sind oder Verbände, weil ich habe gehört, also dein Podcast hat ja große Reichweite, also ich rufe schon dazu auf, wenn es Interesse gibt am EKV, bitte im EKV-Präsidenten oder mir zu schreiben, auf Social Media, auf unseren Kanälen eine Nachricht zu hinterlassen und dann schauen wir, dass wir wachsen und gedeihen über die nächsten Jahre, dass wir noch repräsentativer werden und noch mehr Einfluss in Brüssel und Straßburg bekommen.
Sehr schön. Wie wird man denn eigentlich Ratsvorsitzender im EKV?
Na, ist gewählt worden. Also wir hatten in Straßburg während unserer Kartellversammlung eine Wahl des Präsidenten und des Ratspräsidiums. Und ich habe dort eben kandidiert. Vorher war ein deutscher Kartellbruder, war eben EKV-Präsident, der hat mich nominiert und dann bin ich eben gewählt worden.
Sehr schön. Und die Wahl lief dann auch Probleme ab oder gab es Gegenwind oder gab es da wieder Konklaven im Vertikalen, ganz viele Absprachen im Hintergrund?
Der EKV-Präsident ist einstimmig gewählt worden, da hat es keine Widerstände gegeben. Es hat beim EKV Council-Präsidenten, also bei mir, hat es eine Kampfabstimmung gegeben, der kleineren Verbände gegen die größeren Verbände. Und ich als Kandidat des MKVs und zur Unterstützung der größeren Verbände bin dann 18-24 gewählt worden.
Ja, spannend. Und wie siehst du die Rolle des EKVs auch dahin, halt Brücken zwischen Ländern und Kulturen halt zu bauen, weil wir haben ja jetzt auch die historische Situation gehabt, wir hatten die EU der 28, wir haben jetzt die EU der 27. Wo seht ihr denn da euren Auftritt? Also
naja, unsere Kernmission ist natürlich, dass unseren Verbänden gut geht und die untereinander sich stärker vernetzen, dass die Mitglieder unserer Verbände stolz sind, dass es einen europäischen Dachverband gibt und natürlich, dass wir generell das couleurstudentische Milieu stärken, das würde ich mal so sagen. Und natürlich, ich persönlich bemühe mich ein bisschen, dass wir politischen Einfluss haben, dass wir unsere Parlamentarier und unsere Politiker unterstützen, die für uns unsere Werte vertreten im gesellschaftlichen Leben. Das müssen wir natürlich auch machen, das ist Frage. Also das ist wichtig. Und ein Punkt natürlich, dass man eine gewisse Freude am Couleurstudententum auch vielleicht in Länder bringt, wo es es noch nicht gibt. Ja. Darum habe ich mich sehr bemüht und werde mich auch sehr bemühen, auf Englisch zu kommunizieren. Ich habe also einen eigenen YouTube-Kanal gestartet jetzt als EKV Council und ich werde auf Englisch, also durchaus vielleicht mit meinem österreichischen Englisch, wird es vielleicht ein paar kritische Punkte geben, aber frei nach Schwarzenegger werde auf Englisch kommunizieren, um eben auch Kontakt mehr herzustellen über, also zu den osteuropäischen Studentenorganisationen. Vielleicht gibt es da noch Interesse, neue Verbindungen zu gründen. Das wäre mir natürlich sehr wichtig. Also es gibt ja auch Couleur-Studententum in Finnland, in Schweden. Es gibt da studentische Farbentraditionen auch in Südeuropa. Also ich möchte
Polen, Belgien, Holland,
eben, ja,
da ich auch. Schweiz natürlich, ihr in Österreich, Baltikum, es ist riesig. Es ist ein Riesenmarkt. Und
es, gibt, sollte halt es gibt da das lustige Projekt, dass wir uns nochmal UNESCO geschützt, also unsere Studentenkultur UNESCO geschützt und als Weltkulturerbe offiziell eintragen lassen. Da gibt es auch Initiativen. Also solche Dinge, denke ich, dass man, ich muss es in Wirklichkeit auch, ich finde auch, dass es ein wichtiger Bestandteil der europäischen Kultur ist. Und wir sind ein bisschen angegriffen natürlich von der linken Öffentlichkeit. In den Medien gibt es relativ
viel. Dann greifen die uns an. Wir müssen ja nur atmen.
Ja, genau.
Das provoziert die ja schon.
Exakt, ja. Da müssen wir uns bekannter machen. Und gerade als proeuropäisches, christliches Couleur-Studententum, dass wir uns auch abgrenzen von schlagenden und nationalen Studenten. Und das ist in Österreich auch sehr wichtig. Und dass wir eben da also diesen Gegenwind entsprechend aufnehmen, umbearbeiten, in die Öffentlichkeit suchen, auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube, mit Podcasts, dass wir eben einen modernen Auftritt hinbringen, dass wir uns auch nicht verstecken auf den Buden, sondern in der Gesellschaft Verantwortung nehmen, als Schulsprecher, in der Wirtschaft und auch durchaus stolz drauf sein, dass wir die Träger sind einer wichtigen Freiheitskultur der Studenten von über 200 Jahren und in Wirklichkeit über Jahrhunderte hindurch hat es das immer gegeben an allen europäischen Universitäten. Und durch die schrecklichen Dinge des 20. Jahrhunderts ist oft in den Hintergrund gedrückt oder gibt es leider nicht mehr an manchen Universitäten und Schulen in Osteuropa. Und wir sind natürlich auch ein bisschen in der Defensive. Aber ich denke, man sollte das offensiv angehen, stolz darauf sein, farbentragende Couleur-Studententum, pro-europäisch, nicht schlagend. Und dass das alle kennen und dass es auch von den Eltern unterstützt wird, wenn ihre Kinder hingehen. Und dass wir eben mehr Mitglieder bekommen für unsere Verbindungen. Das ist natürlich das Um und Auf. Und mehr Leute Spaß und Begeisterung haben.
Wir haben eine ähnliche Mission, also mit dem Podcast. Wir wollen ja halt genau auch dieses Öffentlichkeitsbild auch mal selber mitgestalten und uns nicht verstecken und irgendwie dafür entschuldigen, dass wir die beste Zeit unseres Lebens haben, sondern halt wirklich mal ein Selbstbewusstsein nach außen hin zeigen und sagen so, hier, das sind wir, so ticken wir, so reden wir, das machen wir. Das finde ich sehr schön, dass der EKV das vor allem als seine Mission halt sieht, um die große Vision halt auch umzusetzen.
Erlebe authentischen Matcha bei Tyohi. Hochwertig und direkt aus den japanischen Regionen Uji und Kagoshima. Ob für Fokus beim Lernen oder als kleines Ritual nach dem Alltagstrubel, Tyohi Matcha bringt Balance und Aromen, die dir gut tun. Hol dir die sanfte Energie Japans in deine Tasse und spüre den Unterschied. Tyohi für die besonderen Momente im Leben. Spare 10% auf deine erste Bestellung mit dem Gutscheincode CORPOTALK. Mehr dazu in den Shownotes.
Gab es große Herausforderungen für euch im EKV? Also wo ihr gesagt habt, oh, das wird jetzt schwierig, werden wir das schaffen?
Naja, in Wirklichkeit sind ja die Verbände natürlich sehr unterschiedlich. Ja, unsere Mitgliedsverbände, manche nehmen Frauen auf, manche nehmen Protestanten auf, manche sind aus Osteuropa, sind ganz klein, manche haben einfach ganz mehr aktiv halt im farbentragenden Couleur-Brauchtum. Andere wollen ganz viel Politik machen und sind ganz akademisch und arbeiten auf höchstem Niveau. Es gibt halt Leute, die gerne mehr Bier trinken und manche Leute, die mehr Politik reden. Also es gibt halt ganz viele große Unterschiede und das Gemeinsame zu finden und alles zusammenzuhalten ist dann gar nicht so leicht. Ja. Und natürlich ist es so, dass das alles kostenintensiv ist. Da muss man auch die Verbände überreden und begeistern, dass das wirklich Sinn macht. Und wir haben natürlich in unserem Also in Österreich war großer Enthusiasmus in den 90ern und in den 2000ern für Europa. Deutschland ist ja von Anfang an dabei, da wird es ein bisschen anders sein. Aber das letzte Jahrzehnt war natürlich dann mit den ganzen Krisen und mit der Pandemie. Und da ist dann natürlich nicht immer die beste Stimmung für Europa. Und dann sagt man, warum braucht man das? Warum hat man das? Warum überhaupt? Und was ist die Sinnfrage? Da kann man sich auch herrlich mit auseinandersetzen. Aber in Wirklichkeit braucht es ein starkes europäisches Dach und den Austausch zwischen den verschiedenen Couleur-Studenten. Und in Wirklichkeit, wenn jeder darüber nachdenkt, ist er so stolz, dass es das Gleiche, was man in Aachen hat, auch in Wien gibt und in Linz und in Nürnberg Und jeder ist einmal stolz, wenn er in Heidelberg oder in Würzburg, weil das sind natürlich ganz andere Kaliber an couleurstudentischen Städten, Tübingen, Göttingen oder was ihr da habt in Deutschland, wo Häuser über Häuser auf Couleurstudenten stehen, wie man auf deiner Podcast hören kann. Ich meine, das haben wir in Österreich natürlich nicht so in der Form, aber das ist dann auch wieder, was uns anspornen sollte, in dieser Hinsicht viel besser zu werden. Und da kann man eben lernen und da kann man zusammenarbeiten. Und in Wirklichkeit geht es auch darum, sage ich auch ganz offen, wir müssen auch ein bisschen Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Wir brauchen kein Abklingen in irgendwie grün-links-liberales Lager, sondern wir sollten auch christliche, konservative oder meinetwegen auch wirtschaftsliberale Werte hochleben lassen. Und das, was halt immer unsere Werte sind, Religio Patria, Lebensfreundschaft und natürlich Patria als Europa und da die Wissenschaft, dass man das eben lebt und mit Begeisterung erfüllt, jeden Tag neu.
Ja, aber das ist ja gerade das schöne Stichwort, was du dort sagst, also diese Bürgerlichkeit, die man halt auch anstrebt, also diese christliche Identität. Das hatte ich ja jetzt auch mehrfach ja schon mit Justus Geilhufe ja auch besprochen, dem Pfarrer aus Großschirmer. Er ist nicht korporiert, aber er sieht aus wie ein Korporierter. Und da haben wir ja immer so Interaktionen mit ihm. Ja, wir haben jetzt auch gerade Runde 2 mit ihm aufgenommen. Ich weiß nicht, ob das schon ausgestrahlt ist, wenn das hier ausgestrahlt ist. Und da haben wir auch darüber geredet. Wir haben halt auch, also wir finden halt auch so, bei den Katholiken, also beziehungsweise CV, KV, UV, gibt es eine gelebte katholische Bürgerlichkeit oder einen bürgerlichen Katholizismus. In Deutschland zum Beispiel ist der bürgerliche Protestantismus so gut wie kaum zu finden. Vor allem die EKD, die Evangelische Kirche Deutschlands, ist ja nicht gerade Wegweiser in dem Weg. Mir finde ich auch schön, dass es da noch eine weitere Bewegung, also euch gibt, die diese christliche Bürgerlichkeit halt auch vorantreibt, weil das ist auch stark verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten. Und das sind halt wichtige Werte, das ist Teil unserer Kultur. Und so wie Henna Hule das gesagt hatte, mit, dass es ganz toll ist, wenn die Leute immer davon erzählen, wie schön die japanische oder asiatische Kampfkunst ist, was das für Traditionen sind, die damit verbunden sind. Wir haben auch unsere Traditionen. Und die müssen wir auch pflegen und aufrechterhalten, damit sie nicht verloren gehen.
Absolut, ja. Und ich glaube darum, das eigentlich sollte man. Ich bin immer ganz traurig, wenn Leute nicht zu Couleur-Studenten werden während ihrer Studienzeit, weil ihnen wirklich
traurig.
Was entgeht. Und
traurig.
Dann haben sie noch Vorurteile, weil sie es nie kennengelernt haben, weil sie zu verbohrt waren, um sie einmal zu trauen, sie quasi da mal hinzubegeben, teilzunehmen, weil es ist einfach eine schöne Form von gesellschaftlichem Mitleben, Miteinanderleben, einer freundschaftlichen Verbundenheit über Generationen, die eigentlich ein sehr schönes Gefühl ist und ein schönes europäisches Lebensgefühl ist. Und also, wie gesagt, also ich glaube, dass jeder eigentlich dabei sein sollte, wenn es ginge. Es ist einfach schön.
Ich meine, EKV steht ja für Werte wie Freiheit und Gemeinschaft, aber in der heutigen Welt werden diese Begriffe ja oft unterschiedlich interpretiert. Wie schafft ihr es, diese Werte eigentlich zeitgemäß zu vermitteln, ohne die Tradition halt zu verlieren? Weil das ist ja gerade so ein Punkt, was halt mit konservativen oder liberal-konservativen oder bürgerlichen Punkten ist. Der Zeitgeist ist da immer jemand, der sehr, sehr stark challenged, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Wie macht ihr das?
Naja, das ist immer wieder eine Herausforderung, über so viele unterschiedliche Verbände das gemeinsam zu definieren. Ich habe mir gedacht, dass wir so einen gemeinsamen Strategieprozess machen und dann eben so EKV 2030, so einen Zielprozess, Mission, Vision, EKV 2030 gemeinsam entwickeln, schauen, welche Verbände und Verbindungen man aufnehmen kann und wie man sie noch erweitern kann natürlich, wie man neue Verbindungen aufbauen kann in Osteuropa, in Südeuropa, in den neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und wie man natürlich dann über digitale Medien noch stärker sie vernetzen kann. Weil wie ich jetzt zum Beispiel deine Podcast entdeckt habe, gibt es vielleicht noch andere tolle Initiativen, die jetzt auch gelernt haben, Corpo Connect und viele dieser Sachen, die es schon gibt und dass man das bekannter macht. Und so ein Verdichtungsprozess einer Gemeinschaft da digital erreicht, der sinnvoll ist. Wir in Österreich zum Beispiel, wir haben ja dieses Online-Mitgliedsverzeichnis, das ist auch schon richtig hilfreich, weil jeder MKV, CV, da gibt es zwar unterschiedliche Databasen, aber das kann man miteinander arbeiten und dann sieht man genau, wer wo sitzt, wer was macht und wie man den ansprechen kann. Und jeder ist hilfreich, jeder unterstützt sie untereinander. Und dieser gemeinsame Geist des guten Benehmens und der Wille zur Kooperation, das und der Wille für Europa, das möchte eben fördern. Und wie man es dann genau macht, ob man dann Ich meine, natürlich machen die Belgier ein bisschen unterschiedliches Couleur-Studententum als die Schweizer und die Österreicher. Das ist in den Verbänden unterschiedlich. Das ist ja innerhalb von Deutschland und Österreich unterschiedlich. Da wollte man nicht einen einheitlichen Command machen, aber einheitliche Vorgabe, dass man sich untereinander gut benimmt, dass man per Du ist und höflich ist miteinander, respektvoll miteinander umgeht, dass man sich verbunden fühlt über das Lebensfreundschaftsprinzip europäisch und dass wir alle pro Europa sind. Ich meine, man kann immer an Aspekten der Europäischen Union was aussetzen, selbstverständlich. Alles muss und kann kritisiert werden, aber dass man grundsätzlich für das vereinte Europa ist und dass wir uns als Europäer fühlen, offen, stark und selbstbewusst, das ist eben der Punkt, den ich da jetzt die nächsten Jahre machen möchte.
Sehr schön, gute Mission. Du bist ja auch noch anders politisch aktiv. Du engagierst dich ja auch sehr stark gegen den Ukraine-Krieg. Was ist deine Botschaft an Menschen, die glauben, dass Europa nicht mehr tun sollte?
Ja, also das ist sehr wichtig. Also der EKV hat ja jetzt vor meiner Tätigkeit, aber schon seit dem Angriffskrieg ganz wichtige Dinge gemacht. Und das ist Students for Ukraine. Da ist schon sehr viel Geld gesammelt worden, österreichweit. 700.000 in der Schweiz ist über 1,5 Millionen Franken gesammelt worden für Hilfslieferungen für die Ukraine und in Deutschland, das weiß ich jetzt aktuell nicht, aber da ist ja sicher sehr viel gemacht worden von den katholischen und der christlichen Studentenverbindungen des EKVs. Ich werde das jetzt alles nochmal zusammenstellen lassen und dann noch gemeinsam kommunizieren, damit wir alle ja stolz sein können, was gemacht wird. Und 2025 wird es wiederum das Hauptthema sein, Geld zu sammeln für Studenten in der Ukraine, für Hilfslieferungen, für die Unterstützung der Ukraine. Die Ukraine ist ganz wichtig für Europa und wir werden tun, was wir können, um sie zu unterstützen. Das ist unser Hauptthema, keine Frage. Und wenn irgendwer glaubt, dass Europa weniger wichtig ist, dann tut mir sehr leid. Ich bin für jede Diskussion zu haben natürlich, aber in Wirklichkeit brauchen wir als Antwort auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und der wird ja politisch und wirtschaftlich gegen uns geführt. Also da geht es ja um die Schwächung Europas, da geht es um den Angriff auf unsere ideologischen Zusammenhalt und auf unsere politischen Systeme, à la Wagenknecht und AfD etc. Also das ist ja alles ganz klar, was da passiert. Und da müssen wir uns verteidigen. Und wir müssen enger zusammenrücken. Ich möchte erinnern, Europa ist gegründet worden, nicht zuletzt und als zentrales Element gegen den sowjetisch- und nordkoreanischen Angriff gegen Südkorea, den Koreakrieg. Der hat in Wirklichkeit uns dazu gebracht, dass wir uns vereinen, damals in den 50er Jahren. Und so weiter kann man das immer wieder sehen. Es ist immer wieder die russische Aggression, die Europa schlussendlich anstupst, dass wir das machen, was wir eh schon immer machen sollten, dass wir intensiv unsere Märkte untereinander öffnen, unsere politischen Systeme koordinieren und da schlagkräftig werden, um uns zu verteidigen und gleichzeitig auch Wohlstand in Europa zu sichern und zu fördern und zu halten.
Sehr schön. Ja, wo du das auch gerade mit den Hilfsaktionen auch nochmal angesprochen hattest. Wir hatten ja auch, wie gesagt, den hatte ich ja schon erwähnt, Martin Fussen ja bei uns ja auch in der Sendung drin. Und der hatte ja das Projekt 1019 gegründet und der hat auch in der Schweiz mit der Hilfe seiner Bundesbrüder 1,5 Millionen US-Dollar umgerechnet an Hilfsgütern zusammen akkumuliert und fährt die auch regelmäßig in die Ukraine, auch teilweise unter Lebensgefahr. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Aktion, dass ihr da aktiv werdet und nicht nur zuschaut, Reden schwingt, sondern dass halt wirklich aktiv geholfen wird, dass Sachen, Tatsachen geschaffen werden, die zu einer Verbesserung der Situation führen.
Ja, das ist eine ganz tolle Aktion, da bin ich ganz begeistert. Das muss man noch mehr bekannt machen, weil ich glaube, jeder CV, MKV, EKV in Europa würde sehr stolz sein auf diese Schweizer Kartellbrüder, dass sie das gemacht haben und da sich so eingesetzt haben, so erfolgreich waren. Also es ist wirklich toll. Die Österreicher haben auch sehr viel gemacht. Die haben Ukraine Aid gegründet und Students for Ukraine. Also da gibt es einige CVer, die regelmäßig in die Ukraine fahren und dann eben Geld bringen und Waffen, nicht Waffen, wir sollten mehr Waffen bringen. Es ist Generatoren sind da gebracht worden natürlich. Ja, wir sind friedlich.
Ja, wir haben auch Ukrainer bei uns im Bund aufgenommen. Also,
ja, gutes Thema. Übrigens, wir haben jetzt zwei Ukrainer aufgenommen, letzte Woche in die Märkenstein. Und das ist auch mein Aufruf an alle. Also das ist jetzt ein großes Keilpotenzial, natürlich. Ja. Die ukrainischen Studenten in den deutschen, schweizer, österreichischen Universitätsstädten, die suchen Anschluss, die sind proeuropäisch und natürlich auf jeden Fall aufnehmen. Und das ist ein guter Weg, sie zu integrieren in die Gesellschaft. Und schlussendlich ist Couleur-Studententum so entstanden. Ich erinnere immer dran, die Nationes auf den Universitäten, alle kommen zusammen, organisieren sie, sind zum ersten Mal in einer fremden Universitätsstadt und gehen in ihre Nationes. Also dementsprechend, ich rufe dazu auf, die Ukrainer aufzunehmen in die Verbindungen des EKVs.
Also bei uns war es eine gute Entscheidung. Der gute Herr hat in wenigen Jahren fließend Deutsch gelernt, also mit ganz schwachen Akzenten nur noch, studiert jetzt Jura hier, engagiert sich im Jugendparlament noch zusätzlich, sehr intelligent, sehr politisch interessiert. Und das ist halt, also sind Leute, die bereichern jeden Bund. Also da sollte man sich nicht versperren. Da sind wirklich, da sind Talente mit rübergekommen, so wie ich das ja aus meiner Branche. Ich bin ja Recruiter und Headhunter im richtigen Leben und das ist schon, glaube ich, ein super Zugewinn für unsere Gesellschaft.
Und ich bin sicher, dass wir gewinnen werden in der Ukraine, aber egal wie es dort ausgeht, ist es so, dass viele der Ukrainer, die jetzt schon jahrelang in Europa leben, in der Europäischen Union, dass die da hier bleiben werden. Also ich finde, dass man die aktiv integrieren sollte, weil das hilft denen, das hilft uns und die sind ganz wertvolle neue Europäer und die sollte man so gut wie möglich ins Couleur-Studententum integrieren.
Ja, also ich muss sagen, also auch die Erlebnisse jetzt mit dem Ukraine-Krieg, vor allem oder auch mit den Geschichten in Israel, das sind Situationen, in die man jetzt so reinkommt, die man beobachtet, wo man Kontakt mit Menschen hat. Da hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal erleben werde. Also ich habe vor ein paar Jahren, also 2015 bis 2018, habe ich an einem Studienkolleg unterrichtet und ich hatte halt auch Ukrainer als Schüler dort drin. Und das war so schlimm rauszufinden, dass viele von den Jungs, die in meinen Klassen saßen, dass die dann in irgendwelchen Städten als Soldaten eingesetzt waren, jeden Tag in Lebensgefahr bestanden haben. Ich habe den Kontakt dann wieder zu denen gesucht und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal in der Situation bin in Europa, dass ich Leuten, die ich kenne, die ich unterrichtet habe, schreiben müsste, bist du in Lebensgefahr? Wie sieht's da aus bei dir? Wo geht's hin? Oder ich bin auch mit einer israelischen Künstlerin sehr gut befreundet. Das sind Zustände, wenn ich mit der schreibe, wenn ich lese, das, zum Beispiel bei Bild Online, wie der Raketenangriff auf Tel Aviv, dass ich die fragen muss, bist du wieder im Luftschutzbunker? Ne? Also da müssen wir halt auch als Europa stark sein und halt gucken, dass solche Gefahren keine Möglichkeit haben, finde ich, politisch zu entstehen.
Da hast du absolut recht. Das ist wirklich schockierend. Aber weißt du, meine Generation, ich bin jetzt 56, ich bin noch als MKVer so ausgebildet worden, dass wir alle ein Jahr freiwillig machen und Reserveoffiziere werden der österreichischen Bundesheers. Und ich bin dann auch noch Oberleutnant geworden, 1988, ja, also noch im Kalten Krieg. Wir waren immer bewusst, dass die Sowjetunion der Feind ist, dass die Sowjetunion Osteuropa besetzt hält und dass wir im Einsatzfall uns wehren werden müssen. Jetzt haben wir natürlich 35 Jahre Frieden und das alles nicht mehr so wichtig gewesen oder 30 Jahre dazwischen. Jetzt ist natürlich auch ein bisschen die Wehrbereitschaft gesunken in Westeuropa, weil man sich gedacht haben, wir haben immer im Frieden gelebt. Aber es war nie so. Also die Sowjetunion war immer brandgefährlich und jetzt ist halt der Russland quasi Nachfolgestaat dieser gefährlichen Sowjetunion und wir müssen da bereit sein, uns zu verteidigen und wir müssen natürlich unsere Fellow Europeans auch verteidigen. Das ist überhaupt keine Frage. Und ja, da wir haben halt jetzt nur finanziell beitragen, aber das sollte schon jeder machen.
Ich meine, das Problem ist, was wir in Europa halt haben, ist, dass wir gedacht haben, also dass wir wirklich naiv von einem Ende der Geschichte ausgegangen sind, wie Francis Fukuyama das ja mit seinem berühmten Buch ja auch gesagt hat, dass wir gedacht haben, dass wir als Softpower so einen Pull-Faktor darstellen, dass das Kriege keinen Sinn machen wirtschaftlich durch die Interdependenzen, die wir dort haben. Wir sind da ja wieder mal eines Besseren belehrt worden. Und wenn man ein bisschen genauer schaut, 1913, 14 findet man die gleichen Art von Artikeln, dass ein großer Krieg in Europa nicht passieren wird, weil einfach zu stark wirtschaftliche Interessen bestehen würden. Ja, sieht man, dass es halt nicht der Fall ist. Und da müssen wir halt aufpassen. Ich bin auch gespannt, in Deutschland sind ja auch einige Prozesse gerade am Laufen. Die Wehrpflicht soll ja wieder eingesetzt werden, was ich auch für vernünftig halte, dass der Wehretat wird hochgezogen. Ich finde es auch wichtig und richtig, dass Deutschland auch 2% seines BIPs halt in Verteidigung stecken sollte, damit wir halt auch abwehrbereit sind. Weil es gibt viele Szenarien, die auch zeigen, wenn, sagen wir mal, es zu einem Angriffskrieg aus dem Osten halt kommt, wirklich gestoppt würden die wahrscheinlich erst am Rhein, also genau da gerade, wo ich jetzt hier sitze. Und da muss man vorsichtig sein. Man muss halt ja auch ein Abschreckungspotenzial auch aufbauen. Das Krasse ist ja, wenn man das ja nach der Realismustheorie halt auch betrachtet, waren es ja gerade die Atomwaffen, die einen weiteren Krieg in dem Ausmaß ja verhindert haben, weil halt das eine absolute Knockout-Option einfach nur ist oder Self-Kill-Option praktisch ist. Und da muss man halt auch ein bisschen so aus dieser Traumtänzelei halt herauskommen, dass immer Friede, Freude, Eierkuchen halt besteht.
Also ich bin voller Hoffnung, dass unser Kartellbruder Friedrich Merz Kanzler wird in Deutschland und dass damit wieder Vernunft einkehrt in Deutschland, dass man dann wirklich auf 2% Rüstungshaushalt geht und die Ukraine mit den Taurus-Raketen versorgt und diese sozialdemokratische Wischel-Waschel-Kurs da jetzt endlich mal ein Ende hat, weil das hat jetzt wirklich uns geschadet, diese Koalition, die da die Wehrausgaben nicht erhöht hat. Und Deutschland ist ja nach wie vor weit unter dem 2%-Ziel. Also da muss man viel mehr machen. Ich würde mir aber keine Sorgen machen, dass die Russen am Rhein stehen. Das war im Kalten Krieg eine Möglichkeit. Aber es sind jetzt die Polen da und man kann sich hundertprozentig auf Polen verlassen. Polen und die Ukrainer werden uns auf jeden Fall verteidigen. Also wir sollten ein bisschen mehr Respekt für die Polen und die Ukrainer haben und sie unterstützen. Weil von Deutschland verlangt niemand, dass deutsche Soldaten jetzt in die Ukraine gehen oder Deutschland dann quasi in den Krieg eintritt. Aber finanziell ist so ein reiches 4.000 Milliarden schweres Land, Volkswirtschaft wie Deutschland, kann sich einfach schon stärker engagieren. Und Österreich übrigens auch. Wir haben ja als neutrales Land ganz wenig gemacht, bis gar nichts. Ja. Also wenn ich vergleiche, was die viel ärmeren Länder von Polen bis zum Baltikum gemacht haben für die Ukraine, und wie wenig wir gemacht haben im deutschsprachigen Raum, ist das schon sehr peinlich eigentlich insgesamt. Und das muss sich jetzt unter Friedrich Merz ändern.
Die Polen haben auch ein hartes Mindset. Das finde ich auch sehr beeindruckend. Also ich finde das cool. Also da bin ich auch ein bisschen so auf meine kaschubischen Wurzeln, die ich auch habe, stolz. Meine Vorfahren sind ja, also kein Witz, meine Vorfahren sind ja Flügelreiter gewesen, die auch bei 1683 mitgekämpft haben. Hier ist
das. Danke. Oh, genau. Sehr gut.
Das haben wir nichts zu tun. Aber es ist halt so, da denkt man bei den Polen ist immer, also die sind wehrhaft. Und was ich auch cool fand, war am Ukraine-Krieg, dass die Medien sofort eingestiegen sind, in 3 Tagen sind die platt. Man hatte direkt so Panzerkolonnen, die in Kiew durch die Straßen fahren, als Siegesparade im Kopf. Ja, es war, die haben die Zähne zusammengebissen und haben sich gewehrt und sie wehren sich bis zum heutigen Tage. Klar, mit der Unterstützung der NATO und der westlichen Staaten vor allem, aber sie wehren sich und sie schaffen es, so einen militärischen Koloss wie Russland halt aktiv zu rückzuhalten, teilweise also Gebietsgewinne in Russland selber durchzuführen. Da sollte man nicht immer auf die anderen hören, finde ich, sondern man sollte sein Bestes geben in der Situation und gucken, dass man Stärke zeigt, Standhaftigkeit und nicht nachgibt.
Absolut, absolut. Wir haben in Deutschland und Österreich ein richtig großes Problem, weil unsere staatlichen Medienlandschaften, also was man öffentlichen Rundfunk setzt, sind de facto linksbesetzte Institutionen. Da kriegt man vielleicht hin und wieder einen Manager, einen Skandalbruder rein, dann ist man happy. Aber was die von sich geben, was die für ein öffentliches Bild der Lage erzeugen, ist eine Katastrophe. Und darum bin ich ja so froh, deine Podcast, also was man wirklich machen muss, wir müssen unsere eigenen Streaming-Plattformen haben, wir müssen unsere eigenen Sachen erzeugen in Bezug auf Medienlandschaft, weil wir müssen da an diesem Nadelöhr der Entscheidungsträger im öffentlichen rechtlichen Vorfunk dabei. Das letzte Phänomen war jetzt, diese Wagenknecht jeden Abend im Fernsehen zu sehen zu müssen, ist ja schon eine Bestrafung und das ist ein Wahnsinn, ja. Also, und unsere Leute kommen da kaum vor. Also, das muss sich ändern und dazu braucht es eben eigene direkte Medienkanäle, wo man unsere eigene Öffentlichkeit erreichen können.
Ja, das ist ein Bias, der in der Medienlandschaft halt auch besteht. Das muss man halt auch sagen.
Ja, das ist keine Frage.
Ja. Dann lass uns auch zum Abschluss ein bisschen persönlich was über dich sprechen und zwar dein persönlicher Antrieb. Was treibt dich bei all deinem Engagement an? Woher nimmst du die Energie?
Naja, danke, das ist eine nette Frage. Grundsätzlich bin ich begeistert für Europa und Österreich. Woher ist die Nebe? Weißt du, ich bin in Linz aufgewachsen. Das war eine arme, kleine Industriestadt in Österreich in den 80ern. Ja, da war im Norden die Tschechoslowakei und im Osten de facto dann Ungarn, der Kommunismus. Ich bin eben ausgebildet worden, um uns zu verteidigen. Und ich habe damals eben Ronald Reagan als Präsident erlebt. Er hat gesagt, alles wird gut, wir werden gewinnen. So wollte nun ist die Evil Empire und wir sind die Guten. Und fundamental glaube ich noch immer genau daran. Und plötzlich dann, 2 Jahre später, 1990, ist das alles zusammengebrochen, da in Sowjetunion, der Osten. Und ich bin dann also als junger Schülervertreter und nachher als Studentenvertreter, als Chairman of EDS, also das sind so die EVB-Studenten, bin ich durch ganz Osteuropa gefahren und habe gesehen, wie es ausschaut. Der Kommunismus hat nur Katastrophe hinterlassen. Und dann haben wir es aufgebaut und die letzten 30 Jahre beschäftige ich mich entweder in meiner politischen Arbeit oder als Entwicklungshelfer für den Wiederaufbau von Osteuropa. Und es ist jetzt wirklich schon sehr gut. Wenn
Ich meine,
man
die
nach
größten
Bulgarien fährt
Apologeten.
oder Albanien, da ist es richtig, richtig besser, teilweise schon als bei uns. Da fahren teurere Autos herum als bei uns und die Preise sind höher und da geht es richtig aufwärts. Und das ist der richtige Weg. Wir müssen Europa vereinen, die Wunden des Kommunismus überwinden und natürlich unsere Werte dann auch verkaufen, verteidigen und umsetzen. Wir glauben an ein
Das ist.
vereintes Europa, es funktioniert und daran, das motiviert mich, das begeistert mich sogar.
Sehr
Und
schön.
diese Begeisterung möchte ich mit allen jungen Kartellbrüdern teilen.
So muss das sein. Ja, mit der Sache mit dem Kommunismus, das ist auch so ein Punkt. Da müssen, glaube ich, die jüngeren Generationen noch mal ein bisschen eingeschärft werden, dass sie verstehen, dass das nicht gut ist, sondern dass das halt viel Leid, vor allem im 20. Jahrhundert, über die Menschheit gebracht hat, der Kommunismus in Form von Staaten, in Form von Geschichten wie in China mit unter Mao Zedong oder auch unter Stalin in der Ukraine auch, in den 30er Jahren vor allem. Und halt auch im Stalinismus und dem Terror, der einhergegangen ist. Es sind ja gerade immer so linke Wohlstandsstudenten, glaube ich, die die größten Apologeten in Westeuropa oder der westlichen Welt sind, an den Universitäten, die meinen, dass das eine Option sei. Und ich finde, da muss man in der Politik auch mal mehr Zähne zeigen und sich abgrenzen von diesen Ideen und von Parteien, die das halt durchsetzen und halt eine bürgerliche, liberal-konservative Politik halt auch durchsetzen.
Absolut, Farbe tragen heißt Farbe bekennen. Wir müssen aufstehen gegen Leute wie zum Beispiel diese Kommunisten in Deutschland, da gibt es bei uns genauso. In Graz gibt es sogar kommunistische Bürgermeisterin und da Leute wie von der FPÖ oder von der AfD, die immer egoistisch argumentieren und bereit sind, die Ukrainer unter irgendwelche russischen Panzer zu rollen zu lassen und aufzugeben. Und die total happy sind, wenn wir nichts mehr bezahlen müssen, die Ukrainer dafür aber im Folterkeller Putins sterben müssen. Und solche Leute, solche unmoralischen Leute, solche Leute, die muss man einfach dann entsprechend zurückweisen. Und da muss man mutig sein manchmal, da muss man aufstehen im Hörsaal, da muss man allen Professoren oder der Öffentlichkeit Meinung bezeigen. Aber das ist ja charakterlich formend und das ist ja, glaube ich, das, was man von Couleur-Studenten erwarten kann, von Kartellbrüdern, dass sie in dieser essentiellen Frage, um die es jetzt geht, also gewinnen oder verlieren wir in der Ukraine, dass wir hier gewinnen. Und dass wir für die Ukraine sind und dass wir die Ukraine unterstützen, wie sie jetzt hier sind. Und dementsprechend, das ist der Weg.
Etiam si omnes ego non. Man muss für seine Einzelüberzeugung halt auch einstehen in dem Sinne. Da habe ich auch eine
Meine
kleine Anekdote.
Frau hat mir gerade erzählt, ich muss ein Kartell Schwestern sagen. Also, ich bin ja mit einer Bundesschwester verheiratet und sie hat mir gerade einen Zettel hergelegt.
Sehr schön.
Bundeskartell Schwestern.
Sehr
Dementsprechend
schön.
möchte ich das offiziell sagen. Ich bin auch für Frauen in Couleur und unterstütze das natürlich massiv. Und ich mache jetzt nicht nur den Aufruf, weil es mal gerade den Zettel hergelegt hat, sondern ich bin ja bei der Merkenstein, die Frauen seit 20 Jahren sehr erfolgreich integriert und aufnimmt.
Ja, sehr schön. Ja, in Deutschland hat sich da auch viel getan. Also 10% unserer Hörer laut den Instagram-Zahlen sind auch Frauen bei uns. Also so ziemlich genau
Sehr gut. Und
10%.
wenn man heute auf eine Großveranstaltung geht, wie zum Beispiel auf den Benilertag des MKVs zu Pfingsten, da möchte ich alle EKV recht herzlich einladen. Da sind schon ein Drittel der anwesenden Frauen und der Großteil davon in Couleur.
Sehr schön. Dann noch eine allerletzte Frage zum Schluss. Wenn du eine Botschaft an die nächste Generation von Kooperierten im EKV richten könntest, welche wäre das?
Naja, Begeisterung für Europa. Wir haben die nächsten 50 Jahre zu feiern und die nächsten 50 Jahre zu gestalten. Wir müssen in der Politik aktiv sein, in der Wirtschaft, ja. Und so Untergangsapologeten, alles geht zu Ende, das Klima oder der Untergang, also, das brauchen wir nicht, ja. Wir brauchen Optimisten, wir brauchen Leute, die sich engagieren und die an Europa glauben, die an ihre Gemeinschaft glauben, die an das Brauchtum glauben, das wir haben. Und wir werden alle diese Krisen, die da kommen, bewältigen. Wir können das. Und ich möchte im deutschen Kontext vielleicht nicht sagen, wir schaffen das. Ich weiß nicht, wie beliebt das jetzt aktuell ist als Slogan. Aber Optimismus und Begeisterung und Vertrauen auf Kartellbruder Friedrich Merz im Februar nächsten Jahres. An diesem politischen Statement sei mal gestartet. Ich habe große Hoffnung, dass wir das schaffen. Sehr gut. Naja, also das glaube ich. Also daran habe ich eigentlich ganz große Hoffnung. Wir haben ja Kartellbruder Karl Nehammer in Österreich als Kanzler und in Deutschland, wenn das mit Merz gelingt und in der Schweiz gibt es auch eine Kartellschwester, habe ich gehört, die nächstes Jahr die Führung übernommen wird. Also vielleicht können wir hier einen ganz guten Beitrag leisten. Und mein Aufruf ist natürlich an alle, aktiv zu sein, an den ein bisschen zu keilen. Ich denke, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich erwarte eigentlich auch von jedem Kartellbruder, dass er sich aktiv bemüht, jemand mitzunehmen auf die Bude und eben sie so zu benehmen, sowohl auf der Bude als auch außerhalb, dass man sieht, dass das attraktiv ist, bei einer Studentenverbindung zu sein. Der Gradmesser muss immer so sein. Ich persönlich habe 6 Bundesbrüder zur Nibelunge gebracht und ich bringe jetzt viele zum Jackenstein. Wenn wir daran glauben, dass es gut und richtig ist, was wir machen, dann muss man in der Lage sein, andere Leute zu überzeugen. Und der Gradmesser ist immer, wenn ich nicht in der Lage bin, irgendeinen Freund zu meiner Verbindung zu bringen, dann habe ich entweder was falsch gemacht oder es ist irgendwas falsch, was wir machen. Ja? Also das ist schon möglich und das ist zu erwarten und das wird viel zu unterschätzt. Es gibt viele, die so passiv sind, die sich quasi so geistig entschuldigen für das, was sie machen. Es tut mir leid, ich bin da was dabei, ich erzähle es niemandem. Also das ist nicht gut genug. Ja? Also wer sich verstecken will irgendwo, weil er irgendwie Angst hat, der soll vielleicht besser nicht bei einer Studentenverbindung sein, sondern wir brauchen aktive, mitten im Leben stehende, erfolgreiche Leute, die in der Lage sein, unsere Werte so attraktiv zu leben, dass sie dann andere Leute dazu bringen, ebenfalls diesen Brauchtum und diese Gesinnungsgemeinschaft und diese Form der Freundschaftlichkeit, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit gemeinsam zu leben.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das war wieder eine spannende Folge von Laberlümmel, der Corpotalk. Vielen Dank an dich, Günther, für das sehr interessante Gespräch mit dir heute. Liebe Zuhörer, dieser Podcast ist mittlerweile mehr als nur ein Hobby geworden. Er ist zu einem zweiten Vollzeitjob herangewachsen. Wir stecken viel Herzblut und Arbeit hinein, investieren regelmäßig in die neueste Technik und haben auch hohe Fixkosten zu decken. Jede Form der Unterstützung hilft uns dabei, das Projekt weiterzuführen und die Qualität hochzuhalten. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut gerne auf unserem Patreon-Account vorbei. Dort könnt ihr Gönner oder sogar Produzent des Podcasts werden. Alle Infos und Links findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Geht mal wieder bummeln, bei anderen Häusern ist es auch schön. Ciao.
Herzlichen Dank.